Für Menschen, die an Krebs erkrankt sind, bedeutet eine Chemotherapie Hoffnung auf Heilung oder zumindest auf ein längeres Überleben. Aber oft ist es so, dass sich so eine Therapie gar nicht so wirksam durchführen lässt wie geplant, weil sonst die Nebenwirkungen für die Patienten unerträglich würden. Nebenwirkungen wie zum Beispiel schwere Erschöpfung, Erbrechen oder eine gestörte Blutbildung. Wir sprechen heute über eine Behandlungsart, die diese Begrenzung überwinden kann, und zwar über die sogenannten Antikörper-Wirkstoffkonjugate. Die sollen das Zellgift gezielt zu den Krebszellen bringen und dadurch verhindern, dass der ganze Körper zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird.
Man kann dann direkt an den Tumorzellen eine viel höhere Schadwirkung nochmal reinkriegen und damit nochmal viel mehr Tumorzellen abtöten, als man das mit einer herkömmlichen Chemotherapie könnte.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Microscope. Mein Name ist Franziska Walser und mein kundiger Co-Host ist wie immer Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen VFA.
Guten Tag, ja, Herr Hömke. Ja, schönen guten Tag.
Hallo. Ich musste bei der Vorbereitung, weil ja Zellgift und so weiter, musste ich an diesen berühmten Satz von Paracelsus denken: Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei. Jetzt geht es ja in unserem Fall heute sehr wohl um Gift, aber gar nicht so sehr um die Dosis, sondern mehr darum, wie man es verteilt im Körper, ne?
Ja, richtig. Also bei normalen Medikamenten, da gilt dieser Satz natürlich unbedingt. Man möchte, wenn man den Blutdruck regelt oder wenn man den Cholesterinspiegel senkt oder meinetwegen jemanden vor Asthmaanfällen bewahren will, natürlich unbedingt vermeiden, dass es da zu Vergiftungen kommt. Und da macht in der Tat die Dosis es aus, dass man eben eine erwünschte Wirkung kriegt, aber keine Vergiftungen. So, jetzt sind wir aber in der Welt der Krebstherapie. Und das ist nun genau eine Welt, in der es manchmal doch angezeigt ist, ausdrücklich zu vergiften, nämlich die Krebszellen. So. Und nur möglichst natürlich nicht den Rest des Menschen. Und da hatte man früher eben das Problem, man kannte Giftstoffe, die Krebszellen in der Tat vergiften, abtöten können.
Wie wirken die genau oder was machen die dann mit den Krebszellen?
Es ist unterschiedlich, aber man hat sich eigentlich immer Stoffe gesucht, die eben Zellen dann angreifen können, wenn sie sich auf eine Zellteilung vorbereiten oder eine durchführen. Denn viele Zellen im Körper haben es ja nicht eilig mit der nächsten Zellteilung. Die sind einfach so da und die werden dann von so einem Giftstoff nicht getroffen. Krebszellen, das ist ja nun genau eine Sache, die sie ausmacht, wollen sich immer und immer wieder teilen. So, und in dieser Teilung kann man sie dann erwischen. Nur leider gibt es eben auch einige Gewebe im Körper, die gesundermaßen sich häufig teilen müssen. Also die Darmschleimhautzellen, die leben einen Tag, dann sterben sie ab und die Zellen darunter müssen sich eben teilen, um wieder eine neue Darmschleimhaut aufzubauen. Oder im Knochenmark müssen ständig neue Blutzellen gebildet werden. So, und die werden dann leider eben von solchen Zytostatika, also solchen Zellgiften, auch mit erwischt. Mhm.
Ja, genau. Also man geht an die Achillesferse der Krebszellen sozusagen, aber erwischt halt andere Körperprozesse mit bei der Verabreichung, die normale Chemotherapie macht. Also was ja eben systemisch ist, ich kriege eine Infusion, es geht in meinen Körper, wandert rum und was es halt erwischt, erwischt sozusagen. Ja. Ne? Und jetzt sprechen wir heute über Antikörper-Wirkstoffkonjugate. Ich sag's nochmal, weil es vielleicht ein Begriff ist, den Leute auch zum ersten Mal hören. Da stecken ja drei Wörter drin, also einmal Antikörper, ne, kann man sich vorstellen, Wirkstoff auch, ist eben dieses Zellgift und dann Konjugat. Da habe ich an Konjugieren bei der Grammatik gedacht. Was ist denn Konjugat, was meint es in dem Zusammenhang?
Ein Konjugat meint, dass zwei Dinge oder mehr Dinge miteinander verbunden sind. Verbunden sind hier eben zwei Teile, die man auch einzeln als Wirkstoff haben könnte. Das eine ist ein Antikörper. Antikörper, das sind riesige Moleküle, wie sie der Körper auch selber bildet. 20.000 oder mehr Atome, riesengroß. Und was die eben besonders können, ist, dass sie sich an genau eine bestimmte Sache, ein bestimmtes Molekül binden können und an anderes aber nicht. So, das ist die Stärke von Antikörpern.
Das ist dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, ne, was wir oft haben. Also die erkennen spezifische Oberflächenmerkmale und dann zack.
Und dann heften sie sich dran. Mhm. Und Antikörper, die man hier braucht, sind natürlich dann solche, die sich eben speziell an Krebszellen heften können. Die können auch für sich genommen ein bisschen was ausrichten, aber in vielen Fällen nicht so viel. So. Und das andere, was man dran bindet, das ist eben so ein Zytostatikum. Zytostatikum, haben wir ja gerade drüber geredet, ist sehr gut da drin, Zellen zu schädigen, zu vergiften, aber ist normalerweise nicht sehr zielgerichtet damit, sondern schädigt alles links und rechts des Weges. So. Und jetzt, das ist das Besondere, wenn man das aber verbindet, zusammenbringt, dann hat man ein Gesamtwirkstoffmolekül, das die spezielle Bindung eines Antikörpers hat, aber die Giftwirkung des Zytostatikums.
Ja, also der Antikörper nimmt sozusagen das Zytostatikum Huckepack. Ich erkläre es jetzt mal in meinen bisschen vereinfachten, so wie ich es verstanden habe. Und dann findet er eine Krebszelle, für die er speziell im Labor konfiguriert wurde, ne, dass er die erkennt. Und was passiert dann? Also wie lässt er sozusagen dieses Zytostatikum wieder frei? Also die sind ja verbunden erstmal, ne?
Genau, die sind verbunden. Und erstmal muss man sagen, geht das ja genauso los wie bei einer herkömmlichen Chemotherapie. Es wird eine Infusion gegeben und die Antikörper mit dem Zytostatikum zusammen zirkulieren einfach im Blut, gehen vom Blut aus auch in die Gewebsflüssigkeit und kommen in allen Ecken und Enden des Körpers mal vorbei. Aber sie binden eben nicht fest, sondern sie schwimmen einfach weiter, bis sie irgendwo tatsächlich sich mal dran heften. Nämlich im Idealfall nur genau an die Krebszellen. So, und wenn eine Krebszelle dann solche Antikörperwirkstoffkonjugate gebunden hat, dann zieht sie die in ihr Inneres rein.
Also in den Zellkern oder ins Innere?
Erstmal überhaupt das Zellplasma hinein. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie wenn man einen Luftballon hat und man drückt da vorsichtig einen Finger hinein, sodass er nicht platzt, sondern erstmal nur so eine Eindellung bekommt. So geht das bei der Zelle auch los. Man hat eine Eindellung, da hängt dann genau eben dieser Antikörper oder dieses Antikörperwirkstoffkonjugat drin. So, und das schnürt sich dann aber nach innen ab. So, und dann haben wir so ein Bläschen im Inneren der Zelle. Und dann sorgt die Zelle dafür, die will das verdauen.
Den Antikörper.
Die will alles verdauen, was da drin ist. So. Und dann verdaut sie eben auch den Antikörper und setzt damit aber eben das Zytostatikum frei. Und das Zytostatikum kann aus diesem Bläschen heraus und geht dann eben an eine Stelle in der Zelle, wo es seine Schadwirkung tun kann.
Und dann ist die Krebszelle erledigt und wird dann vom Körper abgebaut.
Ja, also ein einziges Molekül wird natürlich nicht reichen, aber es werden sich ja einige Antikörper eben an dieser Zelle festheften, wo das überall dann so geschieht. Und es genügt, dass die Zelle geschädigt wird. Denn alle Zellen haben ein Programm sozusagen, wenn sie einen Totalschaden feststellen, dass sie einfach zu kaputt sind, um wieder repariert werden zu können, dann leiten sie eine Selbstzerstörung ein. Apoptose heißt es dann auf schlau. So weit muss man es also bringen, dass die Zelle sich selbst für zu kaputt erklärt, dass sie dann eben diese Selbstzerstörung einleitet. So.
Okay.
Große Kunst bei alledem ist natürlich, wie sorgt man dafür, dass so ein Antikörperwirkstoffkonjugat eben passend ist, dass es eben genau auf so eine Krebszelle geht.
Genau, man muss die Oberfläche sehr gut kennen, ja, ne, von der Krebszelle, genau, um zu wissen. Also es ist dann eben nicht für alle Krebsarten und auch nicht für alle Brustkrebsarten, sondern es ist noch spezifischer. Ne?
Ja, ganz genau. Also das ist ja nun eine wesentliche Erkenntnis aus den letzten Jahrzehnten, dass eben letztlich, muss man sagen, jede Krebserkrankung individuell ist, ein bisschen anders als die von jemandem anderen, der nominell das Gleiche hat. Aber es einfach gewisse Häufigkeiten gibt, dass bestimmte Veränderungen da sind. Und in einigen Fällen sind das eben Veränderungen, die damit einhergehen, dass man auf der Oberfläche der Zellen Moleküle findet, die sonst in diesem Lebensstadium nicht zeigen oder vermehrt findet, während sie eine normale Zelle nur ganz wenig hat. Und das sind dann eben genau für die Pharmaforscherinnen und Pharmaforscher die Ansatzpunkte, wo sie sagen, jawohl, ich muss einen Antikörper machen, der genau auf dieses Molekül oder dieses viel häufiger auftretende Molekül draufpasst.
Das heißt, wir sind in diesem Bereich der individualisierten Therapie. Wir haben ja auch schon mal über mRNA-Krebstherapien gesprochen zusammen. Also das ist dieser Krebsbereich, ne? Wo man einfach sehr genau gucken muss vorher, passt es oder passt es nicht?
Ja, ganz genau.
Okay. Sie haben gerade schon gesagt, also die Verabreichung ist ähnlich wie bei der Chemotherapie. Also ich kriege eine Infusion. Sind die Zytostatika, also die Wirkstoffe, die eingesetzt werden, die da huckepack genommen werden sozusagen von den Antikörpern, sind die auch ähnlich? Oder dieselben?
Nein, es sind tatsächlich nicht dieselben, sondern man nimmt dafür Zytostatika, die für eine alleinige Verwendung, ich sag mal, zu brutal wären.
Weil wenn die durch den ganzen Körper fließen würden, sozusagen, würden sie einfach zu großen Schaden anrichten bei den Patienten.
Ja. Also man sieht es vielleicht daran, es ist noch nicht zugelassen, aber es wird unter anderem im Moment daran gearbeitet, ob man das Gift des Knollenblätterpilzes einsetzen kann. Und niemand würde sich also wagen, eine gewöhnliche Chemotherapie mit dem Gift des Knollenblätterpilzes durchzuführen, weil der natürlich bekanntermaßen schon in geringen Mengen extrem giftig. So, aber eben in dieser Kombination kann man das wahrscheinlich tatsächlich sinnvoll nutzen. Ist aber, wie gesagt, noch in der Erprobung. Aber auch die anderen Gifte, Zytostatika, die man verwendet dafür, sind solche, die sich dadurch auszeichnen, dass sie schon in verhältnismäßig kleiner Menge sehr viel Schaden in den Zellen anrichten können. Und interessanterweise, wenn man sich mal so durchguckt, also wir haben jetzt 10 zugelassene Antikörperwirkstoffkonjugate, bis Jahresende vielleicht 12. Und wenn man so guckt, was ist das eigentlich, wo kommt das her? Dann sieht man, dass also in 9 von 10 Fällen, dass die Vorbilder für diese Zytostatika aus der Natur kommen.
Ja, das fand ich so interessant, als ich mich eingelesen habe. Also wir sind ja auch mit Paracelsus eingestiegen, großer Giftexperte. Und der hatte ja gar kein Labor, ne? Der hat ja auch sich also mit Tieren, Pflanzen, Mineralien befasst, was er in der Natur findet. Und ich dachte inzwischen, sitzt da jemand im Labor und denkt sich, ich baue mir mal ein Gift, aber so ist es gar nicht, sondern die gucken immer noch in die Natur.
Also die gucken in die Natur und dann nehmen sie das nicht eins zu eins, was aus der Natur kommt, aber sie nehmen die zum Vorbild, bauen die dann ein bisschen um und bauen sie eben im Chemielabor dann nach. So. Aber manchmal muss man einfach noch ein bisschen was an den Eigenschaften verändern, damit sie eben als Zytostatika besser geeignet sind. Das braucht dann eben ein paar Atome mehr oder ein paar Atome weniger oder hier einen kleinen Umbau. Aber das Naturvorbild ist da. Und da wird die Natur, muss ich sagen, wirklich querbeet gesampelt. Also es gibt da Zytostatika, die aus Pflanzen kommen. Es gibt welche, die aus Bakterien kommen, also die Vorbilder. Es gibt auch 2 Stück, die sich ableiten von einem Vorbild von einer Meeresnacktschnecke zum Beispiel. Ich habe mal versucht herauszufinden, warum die Meeresnacktschnecke die überhaupt hat.
Fragt man sich, ne? Ja. Weil wir kennen ja keine giftigen Schnecken an Land.
Ja. Ich dachte dann, es ist vielleicht eine räuberische Schnecke, sowas gibt's ja. Aber das ist nicht der Fall. Also ich weiß es nicht, könnte mir aber vorstellen, die hat die einfach gegen Fressfeinde, diesen Stoff. Jedenfalls die Pharmaforschung war froh, hier ein Vorbild zu haben, an dem sie sich orientieren kann. Ja, und wie gesagt, also in Erprobung ist auch mindestens ein Pilzgift.
Ja, sehr spannend. Da müssen wir mal eine extra Folge, glaube ich, drüber machen, über Gifte. Wir dürfen aber nicht zu sehr abschweifen. Wir sind ja bei den Antikörper-Wirkstoffkonjugaten. Sie haben gesagt, es sind schon 10 zugelassen, 12 vielleicht am Jahresende. Hat das denn das Potenzial, perspektivisch die Chemotherapie abzulösen? Also, dass man sagt, wir machen diese Präzisionsschüsse und eben nicht streuen Munition durch den ganzen Körper systemisch?
Also, der Trend geht eindeutig dahin. Wenn man guckt, was da noch nachfolgt, dann sieht man viele Projekte eben in der letzten Erprobungsphase. Man sieht, und je weiter man zurückgeht, man sieht, es werden immer mehr. Also man findet sicherlich in Erprobung eine hohe zweistellige Zahl. Und wenn man die Laborprojekte noch dazu nimmt, dann sind wir deutlich jenseits der 100 Projekte. Und man sieht, dass eigentlich in 2 Richtungen gearbeitet wird. Nämlich zum einen eben so eine Art von Therapie gegen immer mehr unterschiedliche Krebsarten einsetzbar zu machen. Und zum anderen aber auch bei Krebsarten, bei denen man jetzt schon mit dem Antikörperwirkstoffkonjugat was machen kann, vielleicht die Wirksamkeit noch ein Stück zu steigern.
Indem man eben andere Zytostatika zum Beispiel
nimmt. Indem man andere Zytostatika nimmt oder auch indem man, also wir haben jetzt immer so gesprochen, als sei es genau ein Antikörper und ein Zytostatikum-Molekül. Mhm. So. Aber das kann man ja auch ändern, sozusagen.
Also man könnte
nicht
kombinieren,
ein Rucksack, sondern
mehrere
zwei Rucksäcke oder acht Rucksäcke oder so, die alle dann an so einem Antikörper dranhängen. An sowas wird gearbeitet, dass man sowas machen kann. Man muss auch ein bisschen sehen, wie man eigentlich jetzt mit diesen Antikörperwirkstoffkonjugaten umgeht. Das eine, was man ja machen könnte, wäre, dass man sagt, das ermöglicht uns, die Therapie ein ganzes Stück sanfter zu machen.
Weniger Nebenwirkungen.
Weniger Nebenwirkungen. Man hat aber jetzt bei den Anwendungen, die es jetzt im Moment so gibt, eigentlich eine andere Richtung gewählt. Nämlich man hat gesagt, wir haben hier Krebsarten, oft geht es darum, vorbehandelten Patienten nochmal eine weitere Therapie
zu geben. Also die austherapiert oder die einfach schon viel versucht
haben?
Da
wurden ein oder zwei Mal Krebsmedikamente eingesetzt. Die haben vielleicht auch eine Weile gewirkt, aber dann eben ihre Wirkung verloren. Und jetzt ist die Frage, was jetzt so? Und in so einer Situation hat man es ja mit Krebszellen zu tun, die man vielleicht herkömmlicherweise gerne nochmal mit einer sehr starken Chemotherapie angegriffen hätte. Die hätte allerdings absolut unzumutbare Nebenwirkungen.
Weil ja
bedeutet.
Die PatientInnen dann auch schon, die haben ja dann schon eine lange
Krankheitsweg
hinter sich.
Die haben eine Leidensgeschichte, die Krebszellen sind im Laufe der Zeit auch immer resistenter geworden, widerstandsfähiger, sind also mit einer Dosis, wie man sie bei einer Ersttherapie anwenden würde, nicht mehr zu knacken. So, und dann sagt man, dann können wir jetzt diese Antikörperwirkstoffkonjugate einsetzen. Das heißt, wir dosieren die relativ hoch. Dann haben die Leute zwar wieder Nebenwirkungen, wie man sie auch von anderen Chemotherapeutika kennt, also meinetwegen auch dann kann es zu Haarausfall kommen.
Also es ist nicht komplett ohne, ne?
Es ist nicht komplett ohne,
aber es ist nicht ohne.
Aber man kann dann direkt an den Tumorzellen eine viel höhere Schadwirkung nochmal reinkriegen und damit nochmal viel mehr Tumorzellen abtöten, als man das mit einer herkömmlichen Chemotherapie könnte. So, das ist der Weg, den man mit den Antikörperwirkstoffkonjugaten jetzt in den letzten Jahren beschritten hat. Einfach da nochmal eine Behandlungsmöglichkeit anzubieten. Und da haben sich eben auch wirklich im Vergleich klare Erfolge gezeigt, wo man eben mit der herkömmlichen Therapie vielleicht nochmal einige Monate rausstemmen konnte und mit der neuen Antikörperwirkstoffkonjugattherapie etliche Monate mehr oder vielleicht sogar auch in einzelnen Fällen eben Jahre mehr.
Mhm. So. Genau, ja, weil sonst wären sie ja nicht auf dem Markt sozusagen.
Ja,
ne? Also
genau.
Sie sind einfach wirksamer als das, was es schon gibt. Ja. Vielleicht können wir noch mal ein Wort dazu sagen. Also wo wird es denn schon eingesetzt? In welchen Bereichen?
Also interessanterweise sowohl bei soliden Tumoren, also solchen, die Knoten bilden, Brustkrebs meinetwegen, Blasenkrebs, sowas. Und auch bei hämatologischen Tumoren.
Also Leukämie.
Das sind Leukämien, das sind Lymphome, das sind Krebserkrankungen des Knochenmarks. Solche Sachen, wo man nicht so diesen einen Knoten hat, aber eben Zellen, die sich massenhaft
vermehren.
Die dann
auch operativ ja gar nicht, wo man operativ gar nicht rankommt.
Richtig,
ne?
Beim einzelnen Lymphknoten könnte man vielleicht noch was machen, aber ja, ansonsten sind das eben Zellen, die nicht fest zusammenhängen. So, ganz genau. So, und da eben auch ganz bestimmten Leukämiearten, ganz bestimmten Lymphomarten. Es ist durchaus manchmal so, dass man mit einem auch einige Krebsarten adressieren kann.
Also ein Antikörperwirkstoffkonjugat könnte, ist jetzt ein Beispiel, ne? Ist wahrscheinlich nicht korrekt, aber zum Beispiel gegen Blasenkrebs und Brustkrebs wirken. Zum Beispiel.
Also vom Prinzip her ja.
Wenn es die gleiche Oberfläche
genau.
ist.
Genau, also es wäre dann vielleicht eher Brustkrebs und Magenkrebs zum Beispiel oder so. Es gibt also ein Oberflächenmerkmal, das es eben genau da unter Umständen auch im Magen geben kann, noch an ein paar anderen Stellen im Körper. Das aber zuallererst assoziiert man das immer mit Brustkrebs oder so. Ja, und so ist es auch in dem Gebiet eben der Leukämien und Lymphome. Da gibt es durchaus ein paar, die sich unter anderem durch ein gleiches Oberflächenmolekül auszeichnen. Aber es ist nicht Breitband. Also sind nicht die Art von Krebsmedikamenten, für die man dann jedes Jahr noch eine Krebsart dazu irgendwie bekommen könnte, gegen die man es auch einsetzbar gemacht
hätte. Weil es doch einfach sehr spezifisch
ist. Weil es eben spezifisch ist, das soll es ja auch sein.
Ja.
So, das ist ja der Zweck der Übung. Ja, aber man sieht eben, wenn jetzt die Projekte, die unterwegs sind, Erfolg haben, dann wird man in absehbarer Zeit noch eine Reihe weiterer Krebsarten auf die Weise adressieren können und also beispielsweise Patienten und Patientinnen mit dem nicht kleinzelligen Lungenkrebs da nochmal eine Behandlungsmöglichkeit geben. Der hat so einen komplizierten Namen, es ist einfach die häufigste Art von Lungenkrebs. Ja. So. Und das beispielsweise und aber wirklich eben auch noch viele andere.
Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, warum jetzt genau diese Krebsarten, wo es eben den Wirkstoff schon gibt, im Fokus stehen, also zum Beispiel Brustkrebs leuchtet ein, da sterben mehr Frauen dran als an irgendeiner anderen Krebserkrankung. Also geht man sozusagen abwärts von der Häufigkeit oder bieten sich bestimmte Krebsarten mehr an für diese Antikörper-Wirkstoffkonjugate als andere?
Das ist, glaube ich, wirklich strikt von der Grundlagenforschung her angeleitet. Wenn die Grundlagenforschung rausgestemmt hat, guck mal, bei dieser Krebsart tritt sehr häufig dieses Molekül an den Zelloberflächen an, dann sagen die Leute aus der Pharmaforschung, jawohl, haben wir verstanden, dann wissen wir, was zu tun ist.
Ah, okay, man muss einfach die Oberfläche sehr gut kennen, weil sonst könnte man ja diese Antikörper nicht herstellen.
Ja, genau. Und das kann dann eben sein, dass das rausgepuzzelt wird für einen häufigen Krebs, wie eben viele Fälle von Brustkrebs, meinetwegen. Es kann aber auch sein, dass das wirklich ein super seltene Sonderform von Leukämie ist. Und dann wird es eben ein Medikament, für das es wirklich nur relativ wenige Anwendungsgelegenheiten gibt, sage ich mal. Natürlich würde man es gerne anders machen, aber man muss sich da eben einfach von der Grundlagenforschung leiten lassen. Denn wenn man kein charakteristisches Oberflächenmolekül kennt, kann man damit
dann funktioniert die ganze Präzision nicht. Ja. Okay. Sie können ja immer so ein bisschen in die Glaskugel gucken, für uns in diesem Podcast, weil Sie die Studienlage auch kennen. Das heißt, Sie wissen, an was wird geforscht, was kommt, wo sind Trends und so weiter. Wie würden Sie denn in Sachen Antikörper-Wirkstoffkonjugate das beurteilen? Also was ist da in der Pipeline? Was erwartet uns? Ich weiß nicht, vielleicht jetzt auf 10 Jahre gesehen oder sowas, ne? Sie dauert ja lang, so eine Studie.
Ja, also unter Umständen schon. Und ich meine, in gewisser Hinsicht ist sogar ein gutes Zeichen, wenn sie lang dauert. Denn das bedeutet, dass man ja offensichtlich den Patienten und Patientinnen dann etwas anbieten kann, was sie auch in einer sehr fortgeschrittenen Therapiesituation immer noch lange leben lässt. So. Aber also die Trends gehen eben natürlich dahin, ich sag mal, das Verhältnis von Verträglichkeit und Wirksamkeit noch immer weiter dahin zu tunen, dass man eben sehr gezielt die Krebszellen massiv schädigt bei möglichst wenig Nebenwirkungen im übrigen Körper. Wie gesagt, das ist bisher nicht in der Realität nicht so schön gelöst, wie es die Theorie jetzt erstmal suggeriert. Also es kommt doch leider immer noch einiges auch eben in der Leber meinetwegen an oder erwischt das Knochenmark, auch wenn es nicht vorgesehen ist.
Und das wären ähnliche Nebenwirkungen wie bei der Chemotherapie, nur im Idealfall halt eben nicht so stark.
Ja, ja. So. Und da will man natürlich noch das noch besser hinbekommen in der Zukunft, das ist klar. Und dann aber eben vor allen Dingen auch für immer mehr Krebsarten so eine Art von Behandlung möglich machen. Das ist ein ganz erklärtes Ziel und dafür muss man eben, sehr viele Projekte dann auch am Laufen halten und dafür muss man sehr viele Projekte aufsetzen, die immer wieder eben von den Grundlagenerkenntnissen ausgehen.
Und da tut sich auch, also jetzt mit Blick auf die Industrie, da tut sich auch wahnsinnig viel im Bereich im Sinne von, wir bauen Produktionskapazitäten auf, wir setzen Gelder frei. Also wenn Sie es jetzt nochmal einordnen würden in den Bereich der Krebsforschung, wo ja einfach gerade wahnsinnig viel passiert, eben auch mRNA haben wir genannt und so. Wie wichtig ist dieses Feld, also Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, für die Krebsforschung jetzt allgemein? Also
Also das ist eindeutig eins der großen Gebiete, sage ich mal, geworden, in denen jetzt Fortschritt erzielt wird. Diese Idee, dass man irgendwann mal das eine Krebsmedikament hat, mit dem man am besten gleich alle Krebsarten behandeln kann, in allen Stadien und so weiter, die ist vollkommen unrealistisch. Und das Beste, was man haben kann, ist eben eigentlich ein sehr großes Repertoire, das auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden kann. Und deswegen ist ja im Moment ein Bereich, in dem man intensiv arbeitet, ist eben die Immunonkologie. Das heißt, immer wieder neue Wege finden, wie man das Immunsystem quasi als Partner gewinnen kann für den Patienten, für die Patientin im Innern sozusagen, den Tumor mit zu bekämpfen. Da wird viel gemacht. So, und da gehört auch eben der Einsatz von mRNA mit dazu, der vielleicht in Zukunft dafür sorgen kann, dass das Immunsystem noch genauer versteht, welche Art von Zellen es angreifen muss im Körper. So, und aber eben auch noch viele andere Arten eben mit Krebs umzugehen. Da ist eben ein eindeutig sehr aufstrebendes Feld, diese Antikörperwirkstoffkonjugate zu entwickeln.
Ja, vielen Dank. Und wenn Sie jetzt als Zuhörer und Zuhörerin mehr wissen wollen über diese mRNA-Behandlung, über die wir gerade so ganz kurz in einem Nebensatz geredet haben, da haben wir eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Da kann man das gut erklärt kriegen. Auch von Ihnen, Herr Hönke. Und vielen Dank, dass Sie diesmal auch wieder so gut uns einen Einblick gegeben haben in das Feld der Antikörperwirkstoffkonjugate. Danke.
Sehr gern.
Weitere Hintergründe zur aktuellen Pharmaforschung finden Sie online unter www.vfa.de und abonnieren Sie auch sehr gerne unser anderes Podcast-Format Makroskop, den Podcast zu wirtschaftspolitischen Einblicken aus der Pharmabranche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Franziska Walser. Tschüss.
Makroskop, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.